Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa am 3. April 2014. Focus Europa ist die Magazinsendung tagtäglich hier von Radio Dreieckland in Freiburg produziert. Im Studio heute für euch die Maike. Vom 22. bis zum 25. Mai diesen Jahres finden Europawahlen in den 28 Mitgliedstaaten des Verbunds statt. Da die Einzelstaaten aber alle selbst verantwortlich sind für die Wahl, entscheidet der Bundeswahlleiter in der Bundesrepublik zur Stunde, welche Parteien an der Wahl teilnehmen dürfen und welche nicht. Kollege Konrad wollte es genauer wissen. Außerdem, wie EU-Entwicklungsgelder durch die Hintertür für militärische Zwecke missbraucht werden, darüber unterhielt sich Kollege Nils mit der linken Europaabgeordneten Sabine Lösing. Die Musik kommt heute von der Rock, Punk, Akustik, Pop und Experimental Band An American Automobile Company aus dem britischen Bath. Und wir fangen wie immer an mit den Focus Europa Nachrichten vom 3. April 2014.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Netzneutralität vor dem Ende. Das Europaparlament stimmt heute über ein neues Gesetz für den Telekommunikationsmarkt ab. Dabei geht es neben Themen wie zum Beispiel den Telefongebühren für Auslandsgespräche auch um die sogenannte Netzneutralität. Diese bezeichnet das Grundprinzip des Internets, dass alle Daten gleich behandelt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Internetprovider künftig Sonderdienste anbieten sollen, die großen Konzernen bessere Übertragung ermöglichen könnten. Nach Ansicht der EU-Kommissarin Nelly Kroes benötigten manche Angebote eine bessere Netzqualität, so zum Beispiel Videokonferenzen, Telemedizin oder Fernsehen über das Netz. Kritikerinnen befürchten nun eine Zwei-Klassen-Internet, bei dem die Inhalte kleinerer Anbieterinnen auf der Strecke bleiben. Außerdem könnte die Neuregelung den Telekommunikationsanbietern ermöglichen, gestaffelte Tarife je nach Nutzung des Internets zu erheben. Manche Dienste wären dann nur noch gegen hohe Gebühren benutzbar. Das Kampagnen-Netzwerk Campact hat daher rund 170.000 Unterschriften gegen das Gesetz gesammelt.
Georgien drängt auf eine EU-Mitgliedschaft. Die georgische Regierung will beschleunigte Beitrittsverhandlungen mit der EU. Regierungschef Garibaschwili sagte wörtlich, wenn die EU nicht ein klares Signal für eine Mitgliedschaft gibt, können wir eine Krise wie in der Ukraine erleben. Eine Perspektive für eine spätere EU-Mitgliedschaft würde die Gesellschaft zusammenstehen lassen, sodass Russland weniger Möglichkeiten hätte, mit wirtschaftlichem und politischem Druck ein Land zu spalten. Nun laufen die Planungen, dass Georgien bereits im Juni statt wie bisher geplant im August das Assoziationsabkommen mit der EU unterschreiben wird. 2008 war die russische Armee in Georgien einmarschiert. Sie ist bis heute in Südossetien und Abchasien stationiert. Die beiden georgischen Gebiete hatten angesichts der russischen Intervention eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben, die von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird.
Anlässlich des EU-Afrika-Gipfels wächst die Kritik am Militarismus der EU. Im Fokus stehen die sogenannten African Peace Facilities, mit denen die EU Militärinterventionen der Afrikanischen Union in afrikanischen Ländern fördert. Die Internetzeitung German Foreign Policy meint, die EU unterstütze die Afrikanische Union beim Aufbau ihrer militärischen und Securities-Strukturen, um Ordnungsvorstellungen im Sinne Berlins und Brüssels durchzusetzen. Auch die Europaabgeordnete Sabine Lösing von der Linken sieht die Vermischung entwicklungspolitischer und militärischer Bereiche in der EU mit Sorge.
Es hat dann zum Beispiel solche Folgen, dass jetzt schon Mittel zum Beispiel des Entwicklungshaushaltes im Rahmen von dem Instrument African Peace Facility für Ausbildungsmissionen in Mali, militärische Ausbildungsmissionen in Mali verwendet werden. Das finden wir grundsätzlich falsch, denn es ist kein Militärfonds, sondern eine Entwicklungshilfe-Haushaltslinie. Ich bin ja auch Mitglied der Südafrika-Delegation. Da weiß ich, dass da sehr oft dieser Ansatz auch kritisiert wird.
Am Rande des EU-Afrika-Gipfels haben sich die europäischen Staaten auf ihre jeweilige Beteiligung an der Militärmission in Zentralafrika geeinigt. Ein Einsatz wird frühestens für Ende April erwartet.
Türkei, Verfassungsgericht erklärt Twitter-Verbot für illegal. Das oberste Gericht sieht in der von der Regierung verhängten Sperrung des Kurznachrichtendienstes Twitter einen Verstoß gegen die Rechte der BürgerInnen. Am 20. März hatte die türkische Regierung Twitter gesperrt, weil der Kurznachrichtendienst zur Verbreitung von Korruptionsvorwürfen gegen Ministerpräsident Erdogan genutzt worden war. Der türkische Außenminister Ahmet Davutoğlu erklärte die Sperrung von Twitter vor Journalisten in New York damit, dass Twitter auf Klagen von Türkinnen über die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte nicht reagiert habe und bezeichnete die Sperrung als, Zitat, vorübergehende Maßnahme, um die Ehre und Rechte unserer Landsleute zu schützen. Bereits vor einer Woche hatte das Verwaltungsgericht in Ankara das Zugangsverbot als Zensur gewertet und die Aufhebung der Twitter-Sperre angeordnet. Twitter ist jedoch weiterhin blockiert, weil die Regulierungsbehörde 30 Tage hat, dem Gerichtsbeschluss Folge zu leisten. Im Vorfeld der Kommunalwahlen hatte Ministerpräsident Erdogan auch das Videoportal YouTube sperren lassen. Die Sperren waren aber auch bei der EU und westlichen Regierungen auf scharfe Kritik gestoßen.
Deutschland hat die dreckigsten Kraftwerke. Aktuellen Zahlen der EU-Kommission zufolge stehen 5 der 10 klimaschädlichsten Braunkohlekraftwerke der EU in Deutschland. Rund die Hälfte des CO2-Ausstoßes der Europäischen Union geht auf das Konto Deutschlands. Die Kraftwerke von Vattenfall und RWE zählten dabei zu den schlimmsten Klimakillern. Damien Morris von der Umweltorganisation Sandbeck sagte gegenüber dem Spiegel: Die beiden Spitzenreiter der Liste stoßen jeweils etwa so viel CO2 aus wie Slowenien in einem Jahr.
Am 3. März diesen Jahres haben 42 Parteien und sonstige politische Vereinigungen für die Europawahl ihre Unterlagen beim Bundeswahlleiter eingereicht. Am 14. März hat der Bundeswahlausschuss 25 von ihnen für die Europawahl am 25. Mai zugelassen. Jetzt wollen die restlichen 17 natürlich auch dabei sein. Zur Stunde wird entschieden, wer darf und wer nicht. Kollege Konrad wollte es genauer wissen.
Ich bin jetzt verbunden mit Klaus Tötzsch, Pressesprecher beim Bundeswahlleiter. Servus.
Schönen guten Tag.
Was macht ihr denn? Ihr prüft hier nach, ob Leute, das heißt Parteien oder sonstige Wahlvereinigungen, hier bei der Europawahl zugelassen werden können.
Ja, das ist die Aufgabe des Bundeswahlausschusses und wie Sie in der Anmoderation schon richtig gesagt haben, hatten 42 Parteien und sonstige politische Vereinigungen ihre Wahl angezeigt im Bundeswahlausschuss. Der Bundeswahlausschuss hat darüber entschieden, 25 zugelassen. Und die zweite Sitzung des Bundeswahlausschusses, die jetzt am Donnerstag stattfindet, da geht es jetzt darum, dass Parteien, die bei der ersten Sitzung zurückgewiesen wurden, ein Beschwerderecht haben, nochmal ihr Anliegen vortragen können. Und diese Beschwerden werden am Donnerstag dann behandelt und dann wird endgültig entschieden.
Wo liegen eigentlich die Kriterien, dass man hier bei der Europawahl zugelassen werden kann?
Also die Kriterien sind in diesem Fall sehr viel einfacher als bei der Bundestagswahl. Also die Bundestagswahl, bei der Bundestagswahl wird sehr genau die sogenannte Parteieigenschaft einer Partei geprüft. Das heißt, sie muss nicht nur eine gewisse Struktur, Organisationsstruktur, Mitgliederzahl und so weiter vorweisen, sondern auch nachweisen, dass sie in der Öffentlichkeit hervorgetreten ist, dass sie in der Lage ist, in den Parlamenten an der politischen Willensbildung teilzunehmen. Bei der Europawahl sind die Hürden etwas niedriger. Es geht hier nur darum, um ein paar formale Dinge, die die Partei erfüllen muss. Also insbesondere muss sie Programm, Satzungen und solche Dinge haben. Sie muss eine ordnungsgemäß bestellte Vertreterversammlung einberufen haben, die die Kandidaten gewählt hat. Und die Parteien müssen eine gewisse Zahl von Unterstützungsunterschriften vorweisen können, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und Unterstützungsunterschriften bedeutet für Parteien, die mit einer einheitlichen Bundesliste antreten wollen, 4.000 Unterstützungsunterschriften. Und für Parteien, die mit separaten Landeslisten antreten wollen, 2.000 Unterschriften pro Land.
Das heißt, wenn man im Grunde genommen hingeht und zwei Länder machen will, dann könnte man gleich den ganzen Bund machen.
Das ist richtig, ja.
Also so große Hürden im Grunde genommen auch nicht. Aber trotzdem hier 42 sind gestartet und 25 sind da angekommen. Und 10 sagen, eigentlich hätten wir auch noch gekonnt. Woran sind denn die meisten gescheitert? Ich meine, wenn ich jetzt mal sehe, CDU, CSU, die brauchten ja im Grunde genommen keine Unterstützungsunterschriften. Die sind ja sowieso immer irgendwie mit dabei. Ja. Und dann haben wir noch solche Parteien wie zum Beispiel die Partei, P-A-R-T-E-I, großgeschrieben. Da stecken so ein paar kleinere Wörter dahinter, die zum Schmunzeln anregen.
Ja.
Und dann haben wir hier die Alternative für Deutschland, die sich momentan selbst zerlegt. Ja. Wo sind denn die, beziehungsweise warum kommen die rein und warum kommen die anderen nicht rein?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Die, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Parteien, die schon in den Parlamenten vertreten sind, brauchten keine Unterstützungsunterschriften zu leisten. Alle anderen Parteien mussten die bringen. Und bei dem übergroßen Anteil der nicht zugelassenen Parteien sind eben nicht genug Unterstützungsunterschriften zusammengekommen, sodass die aus formalen Gründen abgelehnt werden mussten. Die Partei, die Sie angewählt erwähnt hatten, oder auch die AfD, hatten keine Probleme mit den Unterstützungsunterschriften und haben auch eine entsprechende, die anderen formalen Voraussetzungen zur Zulassung erfüllt und deswegen waren die zuzulassen. Also Sie müssen sich den Bundeswahlausschuss nicht vorstellen als ein Gremium, was jetzt Inhalte prüft, wie Parteien inhaltlich aufgestellt sind, sogar nicht mal, ob die Ziele der Partei verfassungskonform ist. Das hat den Bundeswahlausschuss in der Form nicht zu interessieren, sondern er hat bei der Europawahl in der Tat nur formale Kriterien geklärt.
Aber auf der einen Seite, wenn man mal die Partei, die ist ja ganz lustig, sich betrachtet und auf der anderen Seite die AfD, die sich ja im Grunde genommen selbst ein Bein gestellt hat oder andersrum ausgedrückt, da musste ja der Bundeswahlausschuss, wie ich das hier nachgelesen und nachgeschaut habe, eher dafür sorgen, dass die Mitglieder nicht selber da sich sozusagen aus dem Rennen rauskicken.
Ja.
Das sind ja schon große Gegensätze.
Ja, das sind in der Tat große Gegensätze. Also um erstmal vielleicht auf die Partei zu kommen. Ich hatte ja schon gesagt, die politischen Inhalte interessieren den Bundeswahlausschuss da überhaupt nicht. Letzten Endes ist er dazu da, so viel Parteien wie möglich zur Wahl zuzulassen und den Wähler an der Urne entscheiden zu lassen, was er für seriös empfindet und was nicht. Deswegen ist das mit der Partei auch in Ordnung so. Was die AfD betrifft, da gab es in der Tat bei der ersten Sitzung des Bundeswahlausschusses lange Diskussionen. Es gab gegen den Wahlvorschlag der AfD vielfach Beschwerden aus den eigenen Reihen, die zum Hintergrund im Prinzip das Prozedere der Aufstellung der Kandidatenliste beziehungsweise das Prozedere der Zusammenstellung des Parteitages zum Inhalt hatten. Und der Bundeswahlausschuss hat das alles in sehr langen Diskussionen erörtert und hat am Ende befunden, dass diese Beschwerden ja nicht gerechtfertigt sind, zumindest nicht in dem Sinne, dass die Partei nicht zur Wahl zugelassen wird. Aber Probleme gab es in der Tat, da haben Sie recht.
Das heißt, bei den einen sind es die Mitglieder, die unter Umständen hier der eigenen Partei ein Bein stellen. Auf der anderen Seite protestieren jetzt hier 10 und sagen, wir wollen doch noch mit ins Boot. Was bringen denn die vor?
Ja, was die vorbringen, das werden wir hören. Das kennen wir jetzt im Einzelnen noch nicht. Das sind alles Parteien, die im Prinzip bei der ersten Sitzung aus formalen Gründen herausgefallen sind, mehr oder weniger, also weil sie die Unterstützungsunterschriften nicht beigebracht haben. Und das ist im Prinzip auch kaum mehr heilbar, wie man im Juristendeutsch sagt. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Parteien dann eine Chance haben.
Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir werden wohl kaum noch Überraschungen erleben und vor allen Dingen das Scheitern liegt an den Unterstützungsunterschriften, weil ein Programm konnten die Parteien aufstellen in der Regel und auch ein paar Kandidaten finden.
Ja, das ist richtig. Also die Parteien werden, die Programme der Parteien werden, spielen in keinerlei Hinsicht eine Rolle bei der Entscheidung, sondern es geht hier vielmehr um Formalien, die einzuhalten sind. Und wenn die Parteien das nicht geschafft haben in den vom Gesetz vorgegebenen Fristen, dann können sie an der Europawahl nicht teilnehmen. Aber ich lasse mich da auch überraschen. Es gab auch schon Fälle, wo im Nachgang Parteien noch zugelassen wurden. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht vorweggreifen.
Das wird lustig, vor allen Dingen in der Argumentation. Und die Partei zumindest, PARTEI, die ist ja auch mit bereits dabei.
Die ist mit dabei, ja.
Das war Klaus Pötsch vom Bundeswahlleiter. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich danke ebenfalls. Thank you.
Am heutigen Donnerstag stimmt das Europaparlament seinen Bericht über den umfassenden Ansatz der EU und seine Folgen für die Kohärenz des auswärtigen Handelns der EU ab. Hinter diesem nichtssagenden Titel verbirgt sich der Versuch, Gelder, die für Nothilfe oder Entwicklungszusammenarbeit gedacht sind, auch für Militäreinsätze anzuzapfen. Denn mit umfassendem Ansatz ist vor allem gemeint, sektorübergreifend zu denken und eben nicht klar zwischen Elementen der Entwicklungshilfe und militärischer Intervention zu unterscheiden. Vorgelegt hat diesen Bericht der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten mit einigen Enthaltungen und einer Gegenstimme. Sabine Lösing von der Partei Die Linke spricht sich gegen den Bericht aus, obwohl sie einräumt, dass er auch positive Aspekte enthält, wie zum Beispiel die Betonung der Armutsbekämpfung für den Frieden. Kollege Nils befragte die Abgeordnete Lösing gestern, warum sie sich trotzdem gegen die Verabschiedung des Berichts einsetzt.
Ja, meine hauptsächlichen Kritikpunkte sind, ist die Verbindung von zivilen und militärischen Politikfeldern. Das ist ja sozusagen das Lieblingskind der Europäischen Union und ganz besonders eben auch von Herrn Danjean, der diesen Bericht verfasst hat. Und das ist etwas, was gegen das wir mal abgesehen von der Tatsache, dass wir sowieso keine militärischen Interventionen unterstützen, lehnen wir die Verbindung von zivilem und militärischem wirklich ganz kategorisch ab. Ich denke auch, dass das Geld, was für Entwicklungshilfe dient, auch dafür verwendet werden soll. Und ich denke auch, dass man humanitäre Hilfe nicht freischießen kann. Es hat dann zum Beispiel solche Folgen, dass jetzt schon Mittel zum Beispiel des Entwicklungshaushaltes im Rahmen von dem Instrument African Peace Facility für Ausbildungsmissionen in Mali, militärische Ausbildungsmissionen in Mali verwendet werden. Das finden wir grundsätzlich falsch, denn es ist kein Militärfonds, sondern eine Entwicklungshilfe-Haushaltslinie.
Diese African Peace Facility müssten wir vielleicht kurz erklären. Da geht es darum, afrikanische Länder bei Militäreinsätzen in Afrika zu unterstützen, allerdings ohne dort Geld für Militär- oder Rüstungsausgaben reinzuschießen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist eine Ausbildungsmission. Ob es jetzt manches Mal in dem Rahmen dann auch Ausrüstung ein Bestandteil ist, das ist nicht immer ganz klar. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es jetzt im Rahmen vom African Peace Facility auch um Ausrüstung geht. Aber wir haben zum Beispiel gerade gestern im CEDE über eine Ausbildungsmission am Horn von Afrika gesprochen. Und da geht es dann zum Beispiel auch um Ausrüstungsgegenstände, die direkt dort dann auch angeboten werden. Es ist ja immer die Frage, was man auch unter Ausrüstung versteht. Das sind ja auch immer nicht nur Waffen.
Das EU-Budget sieht ja nun grundsätzlich eigentlich keine Ausgaben für Militäreinsätze vor. Ist das jetzt so, dass dann über diese Entwicklungshintertür Ausgaben für Militär eingeführt wird? Sehe ich das richtig?
So ist das, ja.
Sie schreiben, wir lehnen den Bericht ab, weil er die Verwendung von Entwicklungshilfe zur Finanzierung militärischer Operationen als übliches Verfahren befürwortet. Also Sie haben es jetzt über diese African Peace Facility schon mal erklärt. Gibt es noch weitere Wege, wie das sozusagen durch die Hintertür umgangen wird?
Ja, zum Beispiel dieser gesamte Bereich militärischer Absicherung humanitärer Interventionen. Also wenn jetzt gesagt wird, sagen wir mal, irgendwo sollen jetzt Brücken gebaut werden oder es sollen Brunnen gebaut werden oder Nahrungsmittel verteilt werden. Und es wird dann gesagt, das muss dann aber militärisch abgesichert werden und das wird dann zusammengefasst.
Also das ist dann sozusagen ein Posten, man baut die Brücke und man schickt noch Militär dazu, um das abzusichern.
Genau. Okay. Und Sie müssen halt eben auch bedenken, dass in dem Europäischen Auswärtigen Dienst auch alle diese Bereiche zusammengefasst sind.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ermächtigt der Bericht bestimmte Vertreterinnen der Kommission und eben diesen Europäischen Auswärtigen Dienst zum Einsatz militärischer Mittel ganz unabhängig von parlamentarischer Kontrolle. Ist das wirklich so?
Militärische Mittel werden in der Regel sowieso ohne parlamentarische Kontrolle eingesetzt. Also da werden wir darüber informiert im Nachhinein. Der Rat beschließt militärische Interventionen, so wie jetzt zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Und das Parlament wird darüber unterrichtet.
Wenn Sie jetzt eine derartige Situation haben, dass man da sozusagen sich noch weiter selbst entmachtet, warum haben so viele Ihrer Kollegen jetzt vom Auswärtigen Ausschuss denn dafür gestimmt?
weil gerade vor dem Hintergrund vermeintlich, sage ich jetzt mal, auch Sparvorhaben in den Rüstungshaushalten. Man der Meinung ist, dass über die Verbindung des von zivilen und militärischen Haushaltsposten dann leichter Geld eben auch in militärische Interventionen fließen kann.
Also Sie meinen die nationalen Rüstungsausgaben?
Ja, genau.
Sozusagen das aufzufangen, dadurch, dass man Entwicklungsgelder der EU für Rüstungsausgaben zur Verfügung stellt.
Ja.
Das ist ja schon tatsächlich ein starkes Stück. Wenn Sie das jetzt morgen diskutieren und dann ja auch gleich in Folge abstimmen, wird das dann da durchgehen?
Das wird durchgehen, davon gehe ich aus, ja. Weil außer aus unserer Fraktion es da überhaupt keine Sensibilität für diese Problematik gibt. Also es wird wirklich von allen grünen, sozialdemokratischen wird dieser Ansatz unterstützt.
Mit welchem Argument?
Es ist das Argument, was zum Beispiel Frau Ashton, wenn ich sie befrage, ob es geplant ist, zum Beispiel im Rahmen von African Peace Facility die Gelder zu verwenden, dann sagt sie, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil Entwicklungshilfe braucht eben auch eine militärische Komponente. Also es ist wirklich so, am Anfang vor 5, 4,5 Jahren, als ich hier angefangen habe, da war es immer noch so, wenn ich diese Dinge so thematisiert habe, dass es so gesagt wurde, das ist falsch, das stimmt nicht. Und jetzt ist es so, dass das mittlerweile ganz offen eingeräumt wird und man keiner damit ein Problem hat. Das finde ich noch erschreckender.
Soweit die linke Europaabgeordnete Sabine Lösing zur Vermischung der Aufgaben von Entwicklungs- und humanitärer Hilfe einerseits und Militäreinsätzen andererseits.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.